Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo hier bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden von unterschiedlichen freien Radios Beiträge zu hören sein. Die Redaktion liegt bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Beginnen wir mit einem Rückblick auf das vergangene Wochenende in Dresden. Dort fand mal wieder der jährlich größte Nazi-Aufmarsch Europas statt. Naja, Aufmarsch ist vielleicht übertrieben, denn sie konnten nicht marschieren, zu viele stellten sich ihnen in den Weg. Durch die Stadtteile konnten einzelne Gruppen der Nazis dann aber trotzdem ziehen und hinterließen einige Spuren der Verwüstung, sowie die Ordnungshüter auch. Außerdem schauen wir auf einen Prozess in Sao Paulo. Hier stehen Menschen vor Gericht, die Ureinwohner ermordet haben. Die Menschen hatten sich durch Besetzungsaktionen gegen den Landraub durch Großfarmen und Konzerne gewehrt. Und am Ende der Infosendung betrachten wir den Entschluss vom Sonntag. Nach langem Ringen wurde eine Entscheidung getroffen. Für Außenstehende wirkt diese lange Prozedur etwas albern, da das Ergebnis nicht gerade herausragend war. Immerhin, nun bekommen Hartz-IV-EmpfängerInnen quasi einen Inflationsausgleich und damit keine effektive Lohnkürzung. Fast 12.000 Menschen blockierten im vergangenen Jahr den größten Nazi-Aufmarsch Europas. Die Rede ist von Dresden, von tausenden Neonazis, die dort Jahr für Jahr aufmarschieren, um ihre Propaganda zu verbreiten und Geschichte zu verdrehen. Allerdings kamen dieses Jahr noch mehr gegen Demonstrierende, von 21.000 ist die Rede. Und sie waren erfolgreich. Radio Z aus Nürnberg blickte zurück auf den vergangenen Samstag in Dresden.
Wenn Nazis marschieren, ist das eine unangenehme Angelegenheit. Sie grölen faschistische Parolen, spielen grauenhafte Musik und sind auch sonst kein schöner Anblick. Zum Glück gibt es meistens Protest, der den Aufmarsch begleitet und versucht, ihn zu stoppen.
Und das hat nach 2010 zum zweiten Mal ganz gut geklappt, dieses Jahr in Dresden. Dort wollten tausende Nazis ihre Propaganda vom Völkermord aus der Luft und der unschuldigen Stadt Dresden durch die Straßen tragen.
Die Nazis versuchen seit Jahren an das Gedenken um die Bombardierung Dresdens anzuknüpfen und bestehende Mythen aufrechtzuerhalten. Dabei verhöhnen sie die eigentlichen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir stellen uns gegen jede Verdrehung der Geschichte.
Deutschland als unschuldiges Opfer. Diesem Geschichtsrevisionismus der Nazis traten fast 20.000 Menschen in Dresden entgegen. Mit vielfältigsten Aktionen, aber vor allem mit Massenblockaden. Schließlich waren laut Gericht nur die 3 Kundgebungen der Nazis in der Innenstadt erlaubt. Alle angemeldeten Gegenaktivitäten in räumlicher Nähe wurden jedoch verboten. Deshalb war das Mittel der Wahl ziviler Ungehorsam, meint Stefan Thiele, Pressesprecher des Bündnis Dresden Nazifrei.
Wir haben zu zivilem Ungehorsam aufgerufen und sind insofern komplett unabhängig von gerichtlichen Bescheiden und fragen auch nicht die Polizei um Erlaubnis, ob wir Neonazis blockieren dürfen. Wir finden, dass das legitim ist. Wir finden, dass es sogar dringend geboten ist, gerade in Dresden sich diesem braunen Mob entgegenzustellen.
Doch Europas größter Nazi-Aufmarsch ist ganz schön zusammengeschrumpft. Nur 2.000 bis 3.000 Angehörige der extrem rechten Szene waren es diesmal. In den Jahren vorher waren es bis zu 6.000 Alt- und Jungnazis, die sich spektrenübergreifend und über politische Feindschaften hinweg trafen. Doch zum zweiten Mal in Folge kamen sie nicht weit.
Massenblockaden sind ein legitimes und erfolgreiches Mittel, um Nazi-Aufmärsche zu verhindern. Dies hat der Erfolg von Dresden über die Stadt hinaus deutlich gezeigt. Unsere Vielfalt und unsere Entschlossenheit sind unsere Stärken.
In Dresden hängen Nazis rum, sie stehen sich dort die Beine krumm.
weil in dieser schönen Stadt die Lüge keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil man jetzt jedes Jahr blockiert. Und wenn dann die Blockade steht, ist klar, dass dort kein Nazi geht. Und mitten in der großen Stadt stehen die Nazis sich die Füße platt. Fatal, ein Sperrbezirk, fatal, ein Sperrbezirk, fatal. Fatal für Nazis.
Let's do it again, bis der Nazi-Aufmarsch Geschichte ist. Antifaschistische Gruppen, Gewerkschaften, Nazi-GegnerInnen und allen voran das Bündnis Dresden Nazi-frei stellten sich den Nazis in den Weg. Quer über die Stadt verstreut, mit kleinen und großen Blockaden. Das Fazit von Dresden Nazi-frei?
Wir waren zum zweiten Mal erfolgreich. Wieder erwarten haben wir es geschafft, zum zweiten Mal den größten Nazi-Aufmarsch Europas zu verhindern. Es sind weniger Nazis angereist als befürchtet. Und wir haben es geschafft, trotzdem die Polizei dieses Jahr alles daran gesetzt hat, den Nazi-Aufmarsch durchzuprügeln.
Tatsächlich war Dresden im Ausnahmezustand. Die Läden zu, der Verkehr stand oft still, ganze Straßenzüge waren abgesperrt. Doch in der bewährten Fingertaktik, bekannt von Castor- und G8-Protesten, sickerten Nazi-GegnerInnen immer weiter in die Innenstadt ein, besetzten die Aufmarschpunkte und mögliche Demonstrationsrouten der Neonazis. Auch wenn viele Protestierende noch auf der Autobahnausfahrt von der Polizei gestoppt wurden und kilometerweit laufen mussten, um überhaupt erst nach Dresden zu gelangen. Immer wieder sperrte die Polizei ab, versuchte Blockaden aufzulösen und griff zu Schlagstock und Pfefferspray. Nicht nur die Polizei klagt über Verletzte, auf Seiten der Demonstrierenden wurden sogar Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht. Das Bündnis Dresden Nazifrei prangert ein äußerst rüdes und brutales Vorgehen der Polizei an.
Die Polizei hat ab Eintreffen der Konvois in Dresden versucht, die Leute von der Straße zu prügeln. Es ging darum, möglichst viele Leute frühzeitig zu zermürben, von diesen Blockaden abzuhalten. Allerdings hat sich die Polizei kräftemäßig etwas überschätzt. Es waren nur 4.500 Beamte vor Ort und die waren nicht in der Lage, 15.000 Gegendemonstranten davon abzuhalten, den Nazi-Aufmarsch zu blockieren.
Die Neonazis kamen nicht zum Aufmarschieren. Rund 800 von ihnen saßen stundenlang bis zum Abend am Hauptbahnhof fest. Ihre Route war blockiert. Doch im Vorfeld hatten sie schon angekündigt, auch in kleinen Gruppen durch die Stadt zu ziehen. Ein größerer Pulk im Ortsteil Löbte war extrem aggressiv und griff das linke Wohnprojekt Praxis an. Aus einem Amateurvideo. Zehn bis 15 Minuten lang warf der Nazi-Mob mit Steinen die Fenster ein, schlug mit Stangen auf die Fenster ein, versuchte ins Haus einzudringen. Die Polizei stand mit wenigen Einsatzkräften in der Nähe, die nicht eingriffen. In der gestrigen Pressekonferenz erklärte die Polizei, sie habe die Situation bereinigt. Tatsache ist jedoch, dass keine Verstärkung eintraf, sondern die Nazis irgendwann weiterzogen. An anderer Stelle, gegen Nazi-GegnerInnen, war die Polizei massiv vor Ort mit Räumpanzern. Sie setzte Wasserwerfer in eisiger Kälte ein und sogar die Hightech-Polizeiwaffe Pepperballs. Diese sollen Störer über eine größere Entfernung treffen und damit außer Gefecht setzen. Die dünnen Kunststoffkapseln zerspringen am Körper, setzen Pfefferstaub frei und heftiges Brennen, Augenverletzungen und Atembeschwerden sind die Folge.
Es gibt im Internet einige Videos, wo man sehen kann, wie Polizeibeamte mit Pepperballs auf Demonstranten schießen. Das ist in Dresden leider komplett legal. Das ist im letzten Jahr diskutiert worden. In diesem Fall muss man natürlich fragen, ob bei einer Räumung einer kleinen Blockade mit einigen Teilnehmern diese Pepperball-Pistolen sinnvoll eingesetzt werden.
Am Nachmittag eskalierte die Situation noch einmal im Südwesten der Stadt, im Ortsteil Plauen. Dort hatten sich 1000 Nazis versammelt, als klar war, dass sie nicht auf ihrer Route marschieren könnten. Sie waren extrem aggressiv, schildert Stefan Thiele von Dresden Nazifrei.
Sie haben auch mehrfach Polizeibeamte angegriffen und sie wollten auch durchbrechen und über Antifas herfallen. Das ist ihnen allerdings nicht gelungen. Zum einen haben sich die Antifas gut verteidigt und zum anderen hat die Polizei die Lage relativ schnell im Griff gehabt. Man muss dazu sagen, dass das eine grandiose Leistung der Gegendemonstranten war, auch den Versuch eines Nazi-Aufmarschs in Plauen noch zu unterbinden. Nachdem die Leute mehrere Kilometer schon von den Autobahnabfahrten laufen mussten und sich dann mehrfach im Stadtgebiet mit der Polizei auseinanderzusetzen hatten, war es eigentlich nicht zu erwarten, dass sich am späten Nachmittag nochmal Tausende auf den Weg machen, um nochmal einige Kilometer den Nazis entgegenzulaufen und damit den letzten Versuch der Nazis, noch ein kleines Stückchen zu laufen, in Dresden zu unterbinden.
Nach ihrem trostlosen Herumstehen in Dresden wollten die Nazis dann nach Leipzig fahren und dort demonstrieren. Doch auch daraus wurde nichts. Nach Ankunft der Neonazis auf dem Leipziger Hauptbahnhof sprach der Leipziger Polizeipräsident ein Demonstrations- und Aufenthaltsverbot für sie aus. Als Grund gab er polizeilichen Notstand an. Am Abend, als die Mehrheit der Antifaschistinnen schon abreiste, ging die Polizei nochmal äußerst heftig gegen die NazigegnerInnen vor. Sie durchsuchte das Haus der Begegnung, wo das Bündnis Dresden nazifreie Räume hatte. Vermummte und schwer bewaffnete Sondereinsatzkommandos kamen über das Dach und sämtliche Zugänge ins Haus, trat Türen ein oder sägte sie auf. Ein Vorgehen, das ebenso martialisch wie sinnlos war, wie es in einem Bericht des Medienprojekts Left Visions aus Berlin heißt.
Also es war eine Säge im Einsatz unten und die anderen haben sie einfach eingetreten und aufgerissen. Aber sie hätten einfach klingeln können, hätte man ihn aufgemacht. Also das wäre überhaupt nicht das Problem gewesen.
Auch der dortige Sitz der Partei, Die Linke, wurde durchsucht und ein Rechtsanwaltsbüro. 15 Menschen, auch aus einem angrenzenden Jugendzentrum, wurden vorläufig festgenommen, kamen in Untersuchungshaft und wurden erst gegen Morgen des Sonntags wieder freigelassen. Festplatten und Speichermedien wurden beschlagnahmt und das alles ohne schriftlichen Durchsuchungsbefehl. Nur auf einen mündlichen Richterspruch beriefen sich die Polizisten.
Es ist noch nicht ganz aufgeklärt, was die Polizei eigentlich als Vorwand oder als Grund für diese Aktion angibt. Das war eine Aktion, die vom LKA Sachsen koordiniert wurde. In den Aussagen gegenüber den Anwälten, die vor Ort waren, oszillierte das zwischen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Aufruf zu Straftaten und Verabredung zu Straftaten. Und die Straftaten, die gemeint waren, waren schwerer Landfriedensbruch. Wir schätzen es so ein, momentan auf Basis der Informationen, die wir haben, dass es um einen direkten Angriff auf die Infrastruktur des Bündnisses ging und damit um den Versuch einer Kriminalisierung dieses überaus erfolgreichen Bündnisses.
Das Bündnis behält sich rechtliche Schritte vor und kritisiert die Razzia als rechts wegschauen, links weghauen. Doch ihr Fazit vom Tage ist positiv. Nazi-Aufmarsch verhindert, freuen sie sich. Während das Resümee auf der extrem rechten Seite deutlich anders aussieht, beobachtet Stefan Thiele von Dresden Nazifrei.
Also es gibt eine große Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat. Es gibt gleichzeitig das Bemühen, sich diesen Misserfolg irgendwie noch schön zu reden, indem man darauf verweist, dass man ja noch, 1000 Meter durch einen Ort von Dresden laufen konnte, bevor man von der Polizei gestoppt wurde. Und es gibt gleichzeitig eine ganze Reihe von Aufrufen dazu, diese Großaufmärsche ganz abzublasen und auf kleine Aktionen zu setzen. Und da können wir den Nazis natürlich nur empfehlen, dass sie das wirklich machen sollen, weil mit diesen kleinen Aktionen wird man natürlich viel leichter fertig und die haben viel weniger Ausstrahlungskraft. Solche Nazi-Aufmärsche, wie es der Dresdner bisher war.
Von Sarrazin bis Udo Vogt, in euren Hirnen Scheiße tobt. Der Opa ist im Krieg erfroren. Ihr seid zu Losern auserkoren. Und mitten in der großen Stadt steht ihr Nazis euch die Füße platt. Fatal, ein Sperrbezirk, fatal. Ein Sperrbezirk, fatal. Fatal für Nazis. Für Nazis. Fatal für Nazis.
In Sao Paulo wurde am letzten Montag der Prozess gegen die drei Mörder eines bekannten Anführers von Guarani-Landbesetzern fortgesetzt. Die Guarani gehören zu den indigenen Völkern Südamerikas. Ihre Siedlungsgebiete gehören heute zu Paraguay, Bolivien, Argentinien, Brasilien und Uruguay. Morde an Guarana-EinwohnerInnen, die sich durch Besetzungsaktionen gegen den Landraub durch Großfarmen und Konzerne wehren, sind im Bundesstaat Mato Grosso do Sul in Brasilien normal. Neu ist dagegen, dass die gedungenen Mörder vor Gericht gestellt werden. Näheres dazu erfuhr Radio Loro aus München von Linda Poppe, von der deutschen Sektion der Hilfsorganisation Survival International, die sich für die Interessen der UreinwohnerInnen des dortigen Regenwaldes einsetzt. Worum genau geht es im Prozess?
Also dieses Gerichtsverfahren, also dabei geht es um einen Mordprozess. Vor 7, 8 Jahren wurde ein Anführer der indigenen Guarani zu Tode geprügelt bei dem Versuch, das angestammte Land des Volkes wieder zu besetzen. Und gegen diese mutmaßlichen Mörder läuft jetzt die Verhandlung an, was schon ein riesiger Erfolg ist, dass so ein Fall überhaupt vor Gericht kommt.
Nun, von wem sind denn diese Mörder geschickt worden? Für wen haben die gearbeitet?
Also die Angeklagten haben gearbeitet für einen Farmer und diese Farm hat in einem Bundesstaat in Brasilien quasi Land an sich genommen, das eigentlich der indigenen Bevölkerung gehört hat. Und bei dem Versuch, das wieder zu besetzen, kam es halt zu diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und zwar waren die Männer, die auf dieser Farm arbeiten, bewaffnet und haben unter anderem eine dieser Personen eher so sehr verprügelt und geschlagen, dass sie an schweren Kopfverletzungen gestorben ist.
Nun, wie ist denn in Brasilien die Lebenssituation der Guarani?
Also man muss wirklich sagen, es ist eine schreckliche Lebenssituation. Also die Guarani sind das größte indigene Volk Brasiliens, zwischen 40.000 und 50.000 Angehörigen. Aber die Situation ist wirklich schrecklich. Also sie haben fast ihr gesamtes Land, was ihnen gehört hat, verloren. Sie leben jetzt in sehr kleinen Reservaten, da mehr oder weniger zusammengepfercht. Kaum genug Land haben sie da, um genug Nahrungsmittel anzubauen. Es gibt starke Unterernährung, es gibt viel Depression, Alkoholismus. Die Selbstmordrate der Guarani ist wirklich erschreckend hoch. Und es gibt halt immer wieder Bemühungen, ihr Land quasi für sie zu sichern. Sie haben unter brasilianischem Recht auch einen Anspruch darauf, aber da tut sich halt sehr wenig. Und manchmal probieren die Guarani dann selbst, das Land wieder an sich zu nehmen und da kann es halt zu diesen gewaltsamen Zusammenstößen kommen.
Nun war das Verfahren gegen die Mörder Verons, des Anführers der Guarani, lange Zeit unterbrochen. Warum?
Also das wurde zweimal ausgesetzt. Also zuerst wurde halt überlegt, wie man dieses Verfahren überhaupt angeht. Es wurde sofort gesagt, okay, in dem Bundesstaat, wo das passiert ist, können wir das nicht machen. Da ist der Rassismus zu groß, da ist der Einfluss von Farmern, die das dann besetzen, auf die Justiz auch zu groß. Und dann wurde es in Sao Paulo, kam es dazu, das hat schon mal ein Weilchen gedauert, dann wurde es in Sao Paulo ausgesetzt. Einmal war angeblich der Anwalt und ein Angeklagter sich einer psychotherapeutischen Behandlung unterziehen mussten und da wurde es letztes Jahr nochmal abgebrochen nach dem ersten Verhandlungstag, weil der Richter gesagt hat, die Guarani dürfen hier nicht in ihrer eigenen Sprache aussagen, wenn sie Portugiesisch sprechen können.
Gibt es denn seitens der Guarani auch Leute, die den Gerichtsprozess vor Ort mitverfolgen können?
Es gibt einige Vertreter, die vor Ort sind. Survival unterstützt sie auch, dass sie quasi an diesem Prozess teilnehmen können. Und dieser Prozess ist halt sehr wichtig, weil es wirklich der erste ist, in dem so ein Mord an einem Indigenen in Mato Grosso do Sul verhandelt wird, obwohl es wirklich ständig zu Zusammenstößen kommt. Also 2008, da sind über 43 Guarani zu Tode gekommen, teilweise auch durch externe Gewalteinwirkung. Also das ist wirklich ein sehr wichtiger und tatsächlich historischer Prozess, kann man sagen.
Wie stehen denn eigentlich die brasilianischen Medien? Wie steht die Mehrheitsgesellschaft der Brasilianer zu dem Thema?
Also wir müssen wirklich sehen, dass in diese Kampagne, die wir führen, relativ erfolgreich ist. Also Mato Grosso, dieser Bundesstaat, in dem die Guarani leben, ist wirklich der reichste Bundesstaat in Brasilien. Und dass da Menschen unter diesen Bedingungen leben, ist auch für die Brasilianer erschreckend. Also da kommt jetzt tatsächlich auch viel Medieninteresse, wie, ach, was passiert denn da? Das kann ja nicht sein, dass es den Menschen da eigentlich so gut geht. Und dann gibt es wirklich da Tausende von Indigenen, die wirklich unter unmenschlichen Bedingungen leben. Und da ist wirklich Interesse da und auch, ja, Empörung. Nur halt selber in dem Bundesstaat, wo das vor sich geht, ist das oft noch nicht so groß, weil führende Persönlichkeiten dort in der Regierung etc. ja doch eine sehr rassistische Einstellung gegenüber den Guarani haben.
Man hatte sich eigentlich von Präsident Lula erhofft, dass er auch für die Guarani eine Menge tun wird. Ist das komplett eine Enttäuschung gewesen?
Also man kann sagen, es war eine Enttäuschung. Es gibt zum Beispiel seit 2007 ein Abkommen mit der Regierung, wo gesagt wird, dieses Land wird erfasst und das wird geschützt. Und da tut sich fast gar nichts. Da ist die Frist abgelaufen, das hätte inzwischen alles schon passieren müssen, aber das schreitet fast überhaupt nicht voran. Also da ist die Enttäuschung und auch die Frustration wirklich enorm.
Dazu kommen ja dann auch noch, dass die Guarani nicht nur von irgendwelchen Farmern bedroht werden, sondern zusätzlich beispielsweise von einem völlig überdimensionierten Staudammprojekt, oder?
Richtig, also das Belo Monte-Projekt zum Beispiel, was Sie jetzt wahrscheinlich ansprechen, das sind auch so teilweise wirklich unnütze Vorhaben, kann man sagen, die auch technisch wenig bringen, die das, was sie quasi versprechen, nicht halten und gleichzeitig aber Umwelt und auch Land zerstören, auf dem indigene Völker leben. Also das, wir sehen das jetzt öfter, dass tatsächlich solche Großprojekte da großen Schaden anrichten können. Und auch in dem Fall der Guarani gibt es wirklich große Interessen, zum Beispiel zum Anbau von Biotreibstoffen, die Brasilien sehr stark exportiert. Und auch das ist wieder so ein riesiges Projekt und riesiges Wirtschaftsinteresse, was da die Situation noch verschlimmert.
Wie versuchen Sie selbst denn vor Ort den Guarani zu helfen?
Also was wir machen, ist, dass wir tatsächlich erstmal recherchieren, die Fälle da dokumentieren und dann versuchen, über Beratung der Guarani, aber auch rechtlich dagegen vorzugehen. Also man muss ja wirklich sagen, dieses Recht besteht ja theoretisch, dass die Guarani wirklich ihr Land nutzen können und dass sie da einen Anspruch haben auf Mitbestimmung. Aber das wird halt nicht durchgesetzt. Und da versuchen wir viel Druck zu machen, auch öffentlich, dass sich dann tatsächlich auch was in der Politik bewegt. Und bisher relativ erfolgreich, aber die Situation ist natürlich sehr extrem. Also da muss noch einiges getan werden.
Haben Sie Bündnispartner seitens Brasiliens? Gibt es brasilianische Organisationen, die auch dort die Guarani unterstützen mittlerweile?
Ja, es gibt eine Reihe, also sehr prominent ist zum Beispiel CIMI, das ist ein Bischofsrat in Brasilien. Der Präsident, der wurde vor kurzem auch mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet und hat sich auch bei seiner Rede dann nochmal darauf, international darauf hingewiesen, dass die Situation der Guarani wirklich eine der schlimmsten weltweit ist für indigene Völker. Also es gibt da schon auch vor Ort viel Bewegung und da tut sich viel. Und es gibt natürlich auch innerhalb der brasilianischen Behörden Menschen, die da anders denken, aber der Großteil halt noch nicht.
Der am Sonntag bekannt gegebene Kompromiss zu den Hartz-IV-Regelsätzen, den Regierungskoalition und SPD in geheimen Sitzungen ausgehandelt haben, überrascht wenig. Schon letzte Woche war klar, dass nach dem Vorstoß der Ministerpräsidenten dreier Bundesländer nur noch über kosmetische Minibeträge verhandelt wird. Die Grünen hatten sich bereits enttäuscht aus den Verhandlungen zurückgezogen, die Linkspartei war erst dagegen gar nicht eingeladen worden. Nun sollen es 8 Euro mehr sein pro Monat, eine Erhöhung, die nach Meinung vieler Expertinnen und Experten vor dem Bundesverfassungsgericht nicht standhaben wird. Die 8 Euro gleichen in Summe vielleicht die Inflation aus. Damit gibt es über die Jahre hinweg nicht wirklich eine Lohnkürzung. Aber das hat dann doch nichts mit der vom Bundesverfassungsgericht geforderten korrekten Errechnung des Mindestsatzes zum Lebensunterhalt zu tun. Doch wer wird gegen die neuen Hartz-IV-Bestimmungen klagen? Viele, meint die alleinerziehende Mutter und Hartz-IV-Empfängerin Angelika Schömig. Die mutige Frau aus Mittelfranken, die auch im Verdi-Bezirkserwerbslosenausschuss aktiv ist, hat nun selbst Klage gegen ihren Hartz-IV-Bescheid eingelegt. Unterstützt wird sie dabei von der Bundestagsfraktion der Linkspartei, denn notfalls will sie den juristischen Weg bis Karlsruhe gehen. Tobias Lindemann von Radio Z aus Nürnberg sprach mit ihr in einem kurzfristig anberaumten und relativ knappen Interview. Denn seit der Bekanntgabe ihrer Klage steht das Telefon bei Angelika Schömig selten still.
Du hast dich entschieden, gegen die aktuellen Hartz-IV-Gesetzgebungen und gegen die Behandlung von Hartz-IV-Empfängern zu klagen. Wie kam es denn dazu? Was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
Bewogen hat mich dazu in erster Linie, dass der Regelsatz nicht verfassungsgemäß berechnet wurde. Man, hier liegt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht vor. Dieses Urteil wurde definitiv missachtet. Also es wurden weder die Kinderregelsätze eigenständig berechnet, noch ist die Berechnungsmethode mit dieser reduzierten Referenzgruppe und überhaupt mit den Personen aus der Referenzgruppe verfassungsgemäß. Und das ist kein Dauerzustand.
Das heißt, es geht also nicht nur jetzt rein um die Höhe, sondern es geht auch um den Weg, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist, oder?
Ja, wobei das eine natürlich auf dem anderen basiert. wenn ich natürlich in die Referenzgruppe in erster Linie arbeitslose Rentner und Studenten packe, und das ist die Mehrzahl, dann ist das ein Zirkelschluss. Ich kann natürlich vom Einkommen von wirklich bitterarmen Menschen nicht darauf schließen, was diese Menschen bräuchten, und dann sagen, ja, so und so viel können sie ausgeben, also brauchen sie nur so und so viel. Das ist ein Zirkelschluss, das kann nicht funktionieren.
Die aktuelle Debatte ist ja zustande gekommen, weil eben das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Berechnung ist nicht verfassungsgemäß. Jetzt wäre ja wahrscheinlich für dich das höchste Ziel, jetzt auch bis nach Karlsruhe zu kommen. Wie sieht denn erstmal der Verfahrensweg aus?
Also der Verfahrensweg, soweit ich das jetzt als Laie so beurteilen kann, der sah bis jetzt so aus, ich habe einen Widerspruch eingelegt gegen die Regelsätze, wie sie im Bescheid drin stehen, weil sie nicht verfassungskonform berechnet wurden und weil es seit 1.1. auch kein Gesetz dazu mehr gibt. Dieser Widerspruch ist schon beantwortet, ablehnend natürlich. Ich meine, eine AG ist auch nicht imstande, hier eine neue Regelsatzberechnung durchzuführen. Ist klar, dass die ablehnen müssen. Es ist schon ein Antrag beim Sozialgericht Nürnberg auf einstweilige Anordnung gestellt. Und wie jetzt das Sozialgericht weiterverfährt, das müssen wir einfach abwarten. Also hier gibt es wirklich bei 5 Juristen 10 Meinungen, was der richtige Weg ist. Und wohin der Weg nun wirklich geht, steht in den Sternen. Es bleibt zu hoffen, dass es möglichst schnell wieder nach Karlsruhe geht. Denn ich denke nicht, dass es alles darunter irgendwas bringen wird.
Dieser juristische Dschungel, wie hast du dich in den so reinbegeben? Hast du dich da selber informiert und dann beschlossen, ja okay, jetzt mache ich das?
Nein, das war eine gemeinsame Arbeit mit der Linken. Also ohne Anwälte hätte ich mich das nicht getraut. Ich mache zwar relativ viel selber, ich habe auch schon ohne Anwalt Klage eingereicht, aber das überschreitet jetzt meinen juristischen Horizont doch bei Weitem. Also da brauche ich die Unterstützung der Anwälte.
Wie schätzt du die Belastung ein, die da so auf dich zukommt?
Hoch. Ich hatte das auch vorher mit meinen Kindern abgesprochen. Das ist klar. Und nun sind ja meine Kinder gewöhnt, dass die Mutter in der Öffentlichkeit erscheint. Für die ist es jetzt nicht mehr ganz neu. Sie waren auch alle einverstanden damit, aber die Belastung ist schon sehr hoch. Also das geht schon bei Alltagsdingen an. Ich kann jetzt nicht mehr im Laden um die Ecke einkaufen, weil natürlich die Leute in der Schlange mich aus der Zeitung kennen von diesem Bild. Also wer es denn nicht aus dem Internet weiß. Und dann werden dann schon meine Einkäufe misstrauisch beäugt, ob die auch angemessen sind oder ob denn diese Frau tatsächlich jetzt im Winter Turnschuhe trägt. Das ist teilweise sehr unangenehm.
Bist du da auch schon angesprochen worden?
Ja, natürlich, klar. Es fällt auch ununterbrochen das Telefon. Das ist in erster Linie, weil die Nürnberger Zeitung hat das schon veröffentlicht mit Bild. Und die meisten Leute kennen es halt aus der Zeitung.
Und hast du auch wohlwollende Reaktionen?
Ja, also die direkten Reaktionen, wenn Leute hier anrufen oder mich ansprechen, sind eigentlich sehr positiv.
Es ist ja gestern bekannt gegeben worden, erst am Abend auch, dass eben aus der Hartz-IV-Runde ein Ergebnis vorliegen soll. 8 Euro sollen es jetzt sein, davon 3 Euro auch erst ab Anfang 2012. Was war denn deine erste Reaktion gestern Abend?
Das ist eine schallende Ohrfeige ins Gesicht von Erwerbslosen, von Alten, von Kindern, von Kranken, von Behinderten. Aber eine, die ganz laut knallt.
Und wie schätzt du es ein? Glaubst du, dass noch mehr Leute den Weg gehen werden, den du jetzt gehst?
Das glaube ich nicht, das weiß ich.
Hast du da auch Kontakt zu anderen Leuten?
Ja, ich habe auch Kontakt zu anderen Leuten, die Ähnliches oder das Gleiche versuchen. Es gehen mehr Leute diesen Weg.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Die Redaktion lag heute bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Morgen gibt's wieder ZipFM, dann von Radio Unerhört Marburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.